Die lange Nacht der Wissenschaften auf Radio 1.
Wie hat schon der große deutsche Philosoph Fanny van Dannen einst gedichtet: Es ist heute nicht leicht, durch das Leben zu gehen. Überall scheint das Glück schon zerbrochen. Es gibt viele, die werden hart und brutal, zum Beispiel mein alter Freund Jochen. Andere werden depressiv, ja, angesichts der Weltlage oder angesichts der Zustimmungszahlen zu einer ganz bestimmten Partei, gerade in Deutschland, rechtsextrem. Dabei ist natürlich unsere Lage hier in Deutschland in gar keiner Weise vergleichbar, sagen wir mal zum Beispiel mit den Sorgen, die vielleicht gerade die Astronauten an Bord der ISS haben, die gestern Abend in die Raumkapsel wechseln mussten, weil im russischen Modul mal wieder ein Luftleck war. Die Psychologin Dr. Vera Kattermann von der International Psychoanalytic University Berlin hat ein Buch geschrieben über das Verhalten von Menschen in Krisenzeiten. Und das hat sie heute in der langen Nacht der Wissenschaften vorgestellt. Und sie ist zu Gast bei uns auf Radio 1, Frau Kattermann. Guten Abend, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, guten Abend, ich freue mich auch.
Ihr Buch trägt den schönen Titel Auf dem Sonnendeck der Titanic. Wofür steht bei Ihnen diese Metapher?
Na, Ausgangspunkt für das Nachdenken über die Zukunftsfähigkeit war erstmal so ein Gefühl der Fassungslosigkeit, was, denke ich, wir alle kennen. Wie kann das sein, dass wir als Menschheit so unzureichend und schleppend auf die Krisensituationen im Allgemeinen und im Besonderen auf die Klimakrise reagieren? Und mir hat einfach diese Metapher dann geholfen, mir klarzumachen, dass wir als Gesellschaft oder auch als Weltgesellschaft in einer sehr komplexen Lage sind, wo es unglaublich viel Unruhe, Angst, Chaos gibt angesichts dieser Bedrohung des Sinkens. Und wir sehen, finde ich, viele Phänomene, die eigentlich auch auf der Titanic eben man sich ausmalen kann, wie die Menschen von den unteren Decks, wo das Wasser schon ziemlich hoch steht, nach oben drängen und die oben versuchen, die Türen zu verrammeln, dass nicht sozusagen noch mehr Leute hochkommen, wie Leute sich auf Kajüten zurückziehen und einfach denken, ich will von gar nichts mehr wissen. Andere fangen an, sich anzuschreien und Handgemenge anzuzetteln. Die Kapitäne wissen auch nicht genau, was sie jetzt tun sollen. Und mir wurde dadurch einfach klar, die Abläufe innerhalb der Gesellschaft sind sehr komplex. Die Gefühle, mit denen wir zu tun haben, sind ziemlich krasse. Und da kann man nicht erwarten, dass wir sozusagen aus dem Stand heraus schon besonnen und konstruktiv mit der Krise umgehen können.
Rational und vernünftig.
Genau.
Der Untertitel Ihres Buches lautet Über Zukunftsfähigkeit in Krisenzeiten. Und dieses Wort kannte ich gar nicht. Zukunftsfähigkeit, ist das was anderes als Hoffnung?
Ja, ich würde sagen, es ist was anderes. Es gibt ja keine offizielle Definition, was das nun genau umfasst. Ich persönlich würde sagen, Hoffnung ist ein Bestandteil oder vielleicht auch eine Voraussetzung für Zukunftsfähigkeit. Aber um Zukunftsfähigkeit zu entwickeln, brauchen wir Neugier, brauchen wir Inspiration, brauchen wir die Fähigkeit überhaupt uns auszumalen, was auf uns zukommt. Da sind noch sehr viel mehr Fähigkeiten nötig, als nur die Fähigkeit zu hoffen.
Nun haben ja gerade dieser Tage manche den Eindruck, ihr Leben nicht in den Griff zu kriegen. Und nicht nur, aber auch im Osten Deutschlands wird dafür der Staat verantwortlich gemacht. Und das wird beantwortet mit einer Denkzettel-Option, weil man denkt, das sei die einzige Machtoption, die man noch für sich sieht. Sehen Sie noch andere für die Zukunftsfähigkeit?
Ja, ich glaube eben, es ist eigentlich wichtig, dass wir uns auf etwas konzentrieren, was dem entgegensteht, einen Denkzettel verpassen zu wollen. Psychologisch gesehen ist das eigentlich eine sehr naheliegende Reaktion, dass sehr viele Menschen in Krisensituationen in so einen Zustand geraten, der eher dem Zustand eines Kindes ähnelt, was wie schreit, weil es plötzlich merkt, ich habe die Welt nicht mehr in Kontrolle, die Welt gehorcht nicht mir und das, was ich brauche, sondern ich fühle mich plötzlich ohnmächtig. Kleine Kinder fordern dann den Schutz von Schutzpersonen. Und ein bisschen kann man sich das vielleicht so erklären, dass eben im Moment der Hass und die Wut auf die Eliten damit auch zu tun hat. Einfach so ein Gefühl, es gibt ein Soziologenpaar, die nennen das verratene Loyalität. Und es ist natürlich schwierig, man braucht eine ganze Menge an Voraussetzungen, um besonders zu reagieren. Man braucht die Toleranz, überhaupt Versicherung und Unsicherheit auszuhalten oder Angst auszuhalten. Man braucht eine gewisse Fähigkeit, auch differenzieren zu denken, vorausschauen zu denken. Und eine der Thesen in meinem Buch ist, dass wir einander auch dafür brauchen. Also dass es jedem von uns wahrscheinlich immer mal wieder verloren geht, dass jeder von uns auch Zustände von Verzweiflung oder Überforderung oder Überflutung angesichts dieser vielen Krisen kennt. Und dass das Hoffen und das Aufrechterhalten von Hoffnung in der Gesellschaft was ist, was wir gemeinsam auch hinkriegen müssen, wo wir uns manchmal vielleicht auch gegenseitig Hoffnung leihen müssen.
Lerne ich das denn in Ihrem Buch, meine eigene Zukunftsfähigkeit wiederherzustellen? Ist das Ihr Ansatz und Ihr Anspruch?
Das ist eine gute Frage, weil genau darum ging es mir nicht. Ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit viel zu individualistisch denken. Ist ganz interessant, auch wenn man sagt Hoffnung. Wir denken es spontan eigentlich immer, als wäre das etwas, was nur ich tue. Und mir war das wichtig, in dem Buch eher den Blick darauf zu lenken, wie ist es innerhalb der Gesellschaft und innerhalb auch der gesellschaftlichen Dynamiken mit dem gesellschaftlichen Streit, den es gibt. Und deswegen ist es eher sozusagen eine Orientierung oder auch eine Weitung des Blicks über den Tellerrand meines persönlichen Wohlbefindens hinaus.
Dann gehen wir zum Schluss doch nochmal gemeinsam an Bord der sinkenden Titanic. Was hätten denn die 8 Musiker der Bordkapelle anderes tun sollen, als noch ein letztes Lied zu spielen angesichts des sicheren Untergangs?
Oh, ist das eine scharfe Frage. Ich glaube, sie hätten wahrscheinlich nichts anderes tun sollen. Also ist jetzt Auslegungsfrage, wie eng man das Beispiel der Titanic denken will. Es war ja eine Jungfernfahrt. Das finde ich interessant, weil so gesehen als Menschheit sind wir auch in einer Jungfernfahrt unterwegs. Die Krisen, die wir gegenwärtig erleben und die Umstände, die gab es noch nie. Und das heißt, das ganze Team an Bord war nicht eingespielt darauf, was zu tun wäre.
Weil sie alle auch gedacht haben, dieser Dampfer ist unsinkbar.
Genau, man dachte, es ist unsinkbar, es gab zu wenig Rettungsboote. Die Kapitäne hatten eine Sorge, dass eine Massenpanik an Bord ausbricht. Das heißt, die haben viel zu spät angefangen zu warnen. Also es gibt erstaunliche Parallelen, finde ich. Und deswegen finde ich, so gesehen ist gegen die Bordkapelle gar nichts einzuwenden, weil bestensfalls hat die ja dazu beigetragen, ein gewisses Maß an, vielleicht kriegen wir es ja doch noch hin, aufrechtzuerhalten.
Dass alle 8 Musiker mit dem Leben bezahlt haben?
Ja, naja, nicht nur dies. Weil es waren ja, ich glaube, 3/4 der Menschen an Bord sind tatsächlich ertrunken. Mhm. Und wir hoffen ja sozusagen, dass uns dieses Schicksal nicht blühen möge, dass wir die Kurve kriegen. Also mein Argument ist, dass jeder an Bord der Titanic auch eine Rolle wählen kann, auch nach den eigenen Möglichkeiten, nach den eigenen Dispositionen. Und manchmal kann es sein, einfach dazu beizutragen, eine besondere Stimmung zu halten. Es kann sein, dass es klug ist, einen konstruktiven Vorschlag zu machen.
Also oder sich nicht nur für sich selbst verantwortlich.
Genau. Und gemeinsam zu versuchen, was macht jetzt Sinn, um das Schlimmste zu verhindern.
Auf dem Sonnendeck der Titanic. Ihr Buch vorgestellt auf der langen Nacht der Wissenschaften. Heute hat die Psychologin Dr. Vera Kattermann von der International Psychoanalytic University Berlin. Danke, dass Sie bei uns waren.
Ja, danke.